Die Frucht des Geistes aber ist Geduld. Ja, hättet ihr Geduld gehabt in einer solchen Situation wie hier in diesem Filmtrailer unter der Voraussetzung, dass ihr unter einem ganz engen Zeitraster einen Fall lösen sollt? Oder wärt ihr auch verzweifelt an diesem viel zu langsamen Faultier? Also ich finde mich eher in diesem Hasen wieder, der versucht, die Antwort vorwegzunehmen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Wie schätzt ihr euch denn selber ein in puncto Geduld? Dazu habe ich mal ein paar Fragen mitgebracht, sozusagen eine Geduldsprobe der anderen Art. Beklage ich mich, die könnt ihr euch also selber mal so stellen und innerlich beantworten, beklage ich mich, wenn nicht alles nach meiner Vorstellung läuft? Kann ich mit roten Ampeln, langen Warteschlangen oder kleinen Verzögerungen umgehen oder werde ich schnell ärgerlich und unruhig? Bleibt alles ruhig hier. Warte ich, bis ich genügend Geld habe, um mir etwas zu kaufen, oder borge ich mir fortwährend von anderen? Erkenne ich Hindernisse als Gelegenheiten für Gott, seinen Charakter in mir aufzubauen? Jetzt also schon wieder, geht's ein bisschen tiefer hier. Und dann nochmal ganz kurz zurückgeblendet, ja, regen mich geduldige Menschen auf, Menschen, die Zeit haben. Wie ist das denn mit Arbeiten, die Geduld erfordern? Meide ich vielleicht Arbeiten, die Geduld erfordern? Jetzt habt ihr die Fragen so für euch durchgedacht, vielleicht innerlich beantwortet. Wie lautet denn euer vorläufiges amtliches Endergebnis? Seid ihr die geduldigen Typen? Oder geht's euch eher so wie mir, dass du nicht abwarten kannst, dass so eher die Ungeduld dich bestimmt als die Geduld? Ich fühle mich oft ungeduldig, besonders wenn es knifflige Situationen gibt, die mir dann so vorkommen wie ein Puzzle, wo ich nicht das nächste Teil finde, nicht das nächste an die nächste Anlegestelle anlegen kann. Und dann kann man ja ganz stark verzweifeln und liegt dann lange davor, das muss ich doch finden. Oder man wühlt alles wieder durcheinander vor lauter Ungeduld. Ich kann schnell ungeduldig werden. Ich möchte Sachen sofort lösen, habe nicht die Geduld, ja, auch nicht, vielleicht manchmal nicht die nötige ruhige Hand, um da so ein Kartenhaus mit mehreren Ebenen zu bauen. Ich möchte Sachen auch sofort lösen, wenn es zwischenmenschlich einen Konflikt gibt. Das ist aber gar nicht immer möglich. Manchmal müssen Dinge ja auch ungelöst und schwierig bleiben, damit wir vielleicht an solchen Situationen wachsen und reifen. Es gibt auch Gegensätze zwischen uns, die lassen sich gar nicht auflösen. Das sind die Meinungen, die Einschätzungen und Entscheidungen zu unterschiedlich. Auch wenn ich mir das wünschte, dass die Dinge so gut zusammenpassen wie ein Puzzle, dass man hinterher ein buntes Bild kriegt, merke ich manchmal, das geht nicht, weil die Beweggründe von Menschen, die ich versuche zu verstehen, auch für ihr Handeln nachzuspüren, das gelingt mir nicht immer. Und ich möchte schnell bei jedem das nachvollziehen können, warum hat er jetzt das gesagt, mir diese Frage gestellt. Aber wenn ich das eben schnell lösen will, habe ich gemerkt, dann überspringe ich mindestens einen Schritt im Kopf. Denn zum Verstehen gehört Zeit. Ich muss aufhören, was ich denke, muss aufhören mit dem, was ich aktuell tue, muss dann auch mal meine eigenen Gefühle beiseite lassen, um nachzuspüren, um die Gefühle des anderen zu verstehen. Mitfühlen gibt's nicht als Instant-Packung, wie Instant-Pudding oder Instant-Kaffee. Zum Mitfühlen gehört Zeit, sich einfühlen, austesten, auch mal daneben liegen, um dann beim nächsten Mal sozusagen in eine andere Richtung denken und fühlen zu können. Das wissen alle, die schon mal in einer solchen Situation waren, wo sie jemanden gebraucht haben, der mit ihnen mitfühlte. Und wie wohltuend ist es dann, wenn man nicht auf jemanden trifft, der ungeduldig ist und der sozusagen schon die Lösung im Gepäck hat für meine Situation, der genau weiß, wie es mir geht, sondern wie wohltuend ist es, wenn da jemand ist, der sich wirklich Zeit nimmt. Denn nichts ist schlimmer als jemand, der schon ungeduldig mir die Lösung präsentiert. Selbst wenn derjenige damit sogar richtig liegen sollte, hilft es mir nicht. Denn ich bin doch gar nicht hinterhergekommen. Das ist für mich so, wenn einer sagt, ja, das ist doch ganz klar. Das ist für mich so, wie wenn ich eine Landkarte vor mir habe, zwei Punkte A nach B, die kann ich mit dem Finger ansteuern, aber es gibt gar keine tatsächliche Verbindung, keine Straße zwischen diesen beiden Punkten, keinen Weg, keine Direktverbindung, keine Autobahn. Um einen solchen Weg zu finden, braucht es eben Zeit. Da braucht es Geduld. Das biblische Wort Geduld, das hier im griechischen Grundtext steht, das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Vielleicht auch nochmal kennzeichnend für Geduld. Ja, wir müssen zwei Sachen erst verstehen, die wir zusammensetzen, um dann das Ganze zu begreifen. Das biblische Wort Geduld setzt sich aus zwei Worten zusammen. Zum einen ist davon Makro die Rede. Manche kennen ja Makro, ne? Man kann mit einem Makro-Objektiv bei einem Fotoapparat Dinge sehr stark vergrößern. Makro heißt also wirklich etwas über eine weite Strecke hin, über einen langen Zeitraum hinweg. Und dann das zweite Wort, die Thymia, nicht der Thymian als Gewürz, sondern die Thymia, das ist im Griechischen die Leidenschaft. Also der Inbegriff von Geduld ist etwas, eine Leidenschaft über einen langen Zeitraum hinweg, in dem vielleicht auch gar nichts passiert, aufrechtzuerhalten. Und das passende Bild dazu, was mir dazu in den Sinn kommt, ist der Angelsport. Das ist für mich der Inbegriff von Geduld. Wo jemand da mit einer Engelsgeduld, kann man ja schon sagen, über einen langen Zeitraum hinweg mit einer Angel am Wasser sitzt, wo nichts passiert. Da muss ich schon Leidenschaft dafür haben. Um dann im entscheidenden Moment die richtigen Handgriffe zu tun, damit ich den Fisch auch aus dem Wasser ziehen kann, anstatt dass die Schnur reißt. Also für uns kann diese Aufforderung zur Geduld bedeuten, diese Frucht des Geistes ist ja gleichzeitig auch eine Aufforderung, diese wachsen zu lassen, kann das auch heißen, bleibt über eine lange Zeit mit Leidenschaft bei der Sache. Ausdauer ist gefragt. Behaltet über eine lange Zwischenzeit, wo vielleicht nichts passiert, die Motivation. Ich glaube, das trifft es. Was uns fehlt, daran sind wir doch gar nicht mehr geübt. Was wir uns wünschen, ist doch in der Regel jederzeit und sofort verfügbar. Um es zu erreichen, brauchen wir gar keine Leidenschaft, keine große Motivation, keinen großen Einsatz, der uns etwas kostet. Nehmen wir zum Beispiel mal die Ernte. Wer setzt denn von uns noch was dafür ein, dass das Essen auf dem Tisch steht? Wir wissen doch eigentlich gar nichts mehr von diesem Zusammenhang, von dem schweren Einsatz auf dem Feld und der langen Wartezeit, bis dann das Korn reif ist oder die Kartoffeln eingekellert werden können. Wir wissen nichts was es bedeutet, darauf zu vertrauen, dass die Ernte auch für den Winter ausreicht. Wir gehen in den Supermarkt, da sind die Regale gefüllt, weil das ganze Jahr über auf diesem Globus geerntet wird und dann die Früchte, die Ernte zu uns geflogen wird. Und wir sie nur noch greifen müssen. Wir sind es nicht gewohnt zu warten. Uns fehlt dieser natürliche Rhythmus von Säen, Anbauen, Wässern und einer Zeit des Abwartens, also in der ich wirklich nichts tun kann. Das, wo aus fast die meisten Beispiele in der Bibel, die Gleichnisse der Bibel bestehen. Aus diesen Naturbeispielen, aus den landwirtschaftlichen Gleichnissen. Dieser Bezug fehlt uns eigentlich. Bei uns fehlt Kondition, Ausdauer. Und das gilt vielleicht nicht so nur für so etwas ja, Weltfremdes wie Ernten. Wie kannst du auch so ein Beispiel bringen? Das ist doch heute nicht mehr dran. Nein, auch auf Briefe warten wir doch schon lange nicht mehr. Heute wird elektronische Post verschickt und E-Mails sind ja auch schon ein Zeichen von Steinzeit. Heute schreibe ich dem anderen eine Nachricht über WhatsApp direkt auf mein mobiles Gerät, was ich immer dabei habe. Und während ich vielleicht noch versuche, auf die Frage zu antworten, kommt schon die nächste Nachfrage. Ich habe noch gar nicht fertig geschrieben. Wir sind es nicht mehr gewohnt zu warten. DHL liefert mittlerweile sogar Pakete mit Flugdrohnen aus, also mit dem sogenannten Paketcopter und der dazugehörigen Packstation. Damit kann man eine ganz entlegene Bergregion erreichen. Und dann heißt es dann auf der Image-Seite von DHL, einige eilige Medikamente oder kurzfristig benötigte Sportartikel konnten dabei innerhalb von nur 8 Minuten geliefert werden. Eine Abholung mit dem Auto hätte ja im Winter, sage und schreibe, mehr als 30 Minuten gedauert. Wir können nicht mehr warten. Wir haben Geduld verlernt. Wir brauchen also ein Training. Ausdauer müssen wir neu trainieren. Wie könnte uns das gelingen? Dann habe ich nach Situationen, Ereignissen gesucht in unserem Leben, in unserem Alltag vielleicht, die wir auch im technischen Zeitalter nicht sofort verfügbar haben, auf die wir auch noch warten müssen. Es ist gar nicht so viel, was ich da gefunden habe. Aber vielleicht hilft es uns an diesen Beispielen auch nochmal das Besondere der Geduld wieder zu entdecken. Und ja, wenn solche außergewöhnlichen Ereignisse sich ereignen, dass wir uns daran erinnern oder es daran üben. Also Ausdauer brauchen wir zum Beispiel, passend jetzt für die jetzige Zeit, im Urlaub. Wenn wir auf den Urlaub hinarbeiten. Ich glaube, besonders viel Geduld brauchen wir gerade jetzt, ja, wo der Urlaub hinter uns liegt. Und es bis zum nächsten Urlaub noch ganz lange dauert. Und Kinder, die warten auf die Sommerferien. Endlich, wann haben wir 6 Wochen lang keine Schulferien? Darauf warten die Kinder in der Regel ungeduldiger als auf den Schulanfang, habe ich den Eindruck. Zumindest die, die nicht gerade eingeschult werden. Für die ist das ja nochmal was Besonderes. Die warten ja schon seit Jahren. Wann darf ich endlich mit zu den Großen gehören? Etwas anderes, was auch nicht jederzeit zur Verfügung steht oder verfügbar ist, das ist die Hochzeit. Der besondere Moment im Leben. Auf diesen Moment warten Verliebte und Verlobte. Wir haben ja eine ganze Reihe davon dieses Jahr. Mit Ausdauer werden doch dafür Vorbereitungen für dieses besondere Fest getroffen, in der Hoffnung auf einen außergewöhnlichen und eindrücklich bleibenden Tag. Eine solche Feier findet ja hoffentlich nur einmal in unserem Leben statt, lässt sich nicht wiederholen. Und deshalb warten wir ganz gespannt darauf, auf diesen besonderen Tag. Oder die Geburt eines Kindes. Das bedeutet spannende 9 Monate Wartezeit. Wie viele Vorbereitungen werden da getroffen? Die Kinderzimmerausstattung gekauft, Geburtsvorbereitungskurse besucht. Diese Beispiele mögen vielleicht zeigen, warten ist an sich keine negative Sache und auch keine passive Geschichte. Warten bedeutet, sich aktiv vorbereiten. Wir sind, wenn wir warten, nicht wie wir manchmal meinen und weshalb wir vielleicht dann auch so ungeduldig werden, wir sind, wenn wir warten, nicht zum Nichtstun verdonnert. Sondern es geht eigentlich tatsächlich darum, mit Geduld auf etwas hinzuarbeiten, das vorzubereiten. Vor dem Urlaub zum Beispiel lese ich doch den Reiseführer. Oder jetzt nach dem Urlaub suche ich mit Geduld und Bedacht das nächste Reiseziel aus, damit der nächste Urlaub genauso schön vielleicht sogar schöner wird als der vergangene. Ich lasse mir die nötigen Reisepässe ausstellen, erzähle es meinen Nachbarn und Freunden und Kollegen, wohin die Reise geht, damit ich meine Vorfreude teilen kann. Die ganze Zeit überblicke ich bei allem, was ich tue, diesem besonderen Ereignis entgegen, aber nicht ohne etwas zu tun. Sondern ich lasse mir die Dinge durch den Kopf gehen, die Ausflugsziele, die Freizeitmöglichkeiten, die lokalen Gebräuche und Sitten. Geduld bedeutet also nicht, etwas aufzuschieben, was ich lieber sofort erledigen sollte. Sondern Geduld bedeutet, ich habe einen langen Atem für besondere Momente. Und in dem Bibeltext geht es natürlich weniger um Urlaub, Hochzeiten, sondern wenn in der Bibel von der Geduld die Rede ist, dann geht es oft darum, wie gehen wir miteinander um, wie halten wir einander aus, was bringen wir da an Geduld mit. Geduld bedeutet also auch einen langen Atem zu haben mit einem schwierigen Mitmenschen, der mir gegenüber sitzt oder steht. Wenn ich Geduld habe, dann lasse ich ihm Zeit, sich zu verändern, anstatt wie auch immer ihm ein wie auch immer geartetes Ultimatum zu stellen, mit dem er wahrscheinlich überfordert wäre. Wer diese Geduld wachsen lässt, der kann auch die Schwierigkeiten des anderen Menschen ertragen. Ja, sie mittragen, selbst wenn sich nichts ändert. Das würde zumindest zu den Versen passen, die nur ein paar Verse weiter hier im Galaterbrief Kapitel 6 stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Nee, die habe ich gar nicht. Aber die habt ihr vielleicht in eurer Bibel stehen. Ich habe jedenfalls auch. Im Galaterbrief Kapitel 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist eine Geduld, die können wir gar nicht aus uns heraus entfalten, aber sie kann in uns wachsen. Die Hoffnung haben, dass sich in der Zukunft etwas ändert. Die Hoffnung haben, dass wir mit den Schwierigkeiten, die wir sind, irgendwann bei Gott Menschen ohne solche Schwierigkeiten, ohne problematische Charakterzüge sind. Ja, dass wir wissen, wir gehen auf eine Zukunft bei Gott zu, in der wir einmal ganz vollendet sein werden. In dieser Hoffnung, dass wir darauf zugehen, können wir auch Geduld miteinander entwickeln. Jeder und jede von uns wird einmal so von Gott vollendet. Gott hat diese Geduld. Er begleitet uns unser ganzes Leben lang, um uns schließlich bei sich in der Ewigkeit dann zu vollenden. Und diese Geduld, die darf auch bei uns wachsen und reifen. Weil wir wissen, wir gehen auf eine Zeit zu, in der es endlich keine Missverständnisse mehr mit Mitmenschen gibt, die ich eigentlich gern habe. Endlich sehen uns die oder sehen mich die, die mir wichtig sind, auch im richtigen Licht. Endlich gehöre ich dazu und stehe nicht mehr abseits. Endlich muss ich mich nicht mehr schämen für ein böses Wort oder für meinen Neid. Endlich muss ich nicht mehr traurig sein über schwere Verluste, weil Gott mich entschädigen will. Endlich gibt's keinen Streit mehr. Endlich vertragen sich Menschen. Ja, und endlich ist das alles kein Wunschdenken, kein Wunschtraum mehr, sondern Gott verwirklicht es tatsächlich. Und weil es ja letztendlich das ist, worauf wir gemeinsam warten, wofür wir gemeinsam Geduld und Ausdauer entwickeln müssen, bis sich diese Hoffnung erfüllt, deshalb können wir auch die Geduld und die Hoffnung füreinander entwickeln. Denn wir gehen alle gemeinsam darauf zu. Wir haben alle gemeinsam diesen Weg der Weiterentwicklung vor uns, die wir auch gar nicht hier abschließen werden, sondern die Gott erst am Ende abschließt und uns abrundet, uns vollkommen macht. Und mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit wünsche ich mir, dass jede Situation, in der ich warten muss, jede Minute, in der ich Geduld aufbringen muss, mich daran erinnert, dass ich ja eigentlich auf etwas viel Größeres warte. Und ich wünsche mir, dass deshalb Wartesituationen in meinem Leben anderen Akzent bekommen, dass ich nicht so unruhig und ungeduldig werde, dass ich es nicht als lästige Verzögerung verstehe, sondern als geschenkte Zeit. Geschenkte Zeit, in der ich mich daran erinnere, ja, das, was ich jetzt hier, worauf ich jetzt warte, hat im Vergleich zu dem, worauf wir gemeinsam warten, auf die Ewigkeit, eigentlich gar keine so große Bedeutung. Aber wie gut, dass ich jetzt in dieser Situation dieses Warten lernen darf. Dass Gott mich trainiert. Dass Gott mir Möglichkeiten schenkt. Trainingsmöglichkeiten gibt. Dass ich warten kann, Geduld lernen kann bis die Ewigkeit anbricht. Und ich lade euch ein, das auch zu versuchen, in den nächsten Wochen und Tagen, wo Geduld nötig ist, wo ihr irgendwo warten müsst, diese Geduld zu trainieren. Mit dieser Perspektive auf die Ewigkeit, die auf uns wartet. Wenn du zum Beispiel mal wieder vor der roten Ampel stehst, wenn es Stunden im Wartezimmer beim Arzt dauert oder wenn du auf deine Kinder im Turnverein oder in der Musikschule wartest, dann schlag nicht die Zeit tot. Denn wer die Zeit tot schlägt, der schlägt auch alles andere tot, was da mitschwingt. Vielleicht die Musik im Hintergrund oder eben ja das leise Flüstern Gottes, womit er uns erinnern will. Ich warte auf dich. Und wir warten auf etwas viel Größeres, Wichtigeres. Ich lade dich ein, auf dieses Training dich einzulassen, diesen Marathon zu beginnen. Freu dich darüber, dass du in diesem Moment, der scheinbar unnütze Wartezeit ist, von Gott Zeit geschenkt bekommst, dich zu trainieren, deine Ausdauer zu trainieren. Vielleicht nutzt du die Zeit für ein stilles Gebet, für ein Gespräch mit dem Nachbarn, der mit dir wartet. Ja, oder für einen Blick in das Buch, in den Reiseführer, der dich über das Ziel informiert, die Bibel. Ich lade euch ein, das auszuprobieren und ich bin gespannt, was wir dafür Erfahrungen machen. Was dadurch in uns passiert. Wie uns das verändert. Wie das vielleicht zu der Veränderung führt in uns, auf die wir so lange warten, mit der wir vielleicht ungeduldig, auf die wir ungeduldig hinarbeiten. Denn solche guten Früchte sind ja Zeichen des neuen Lebens. So ist die ganze Reihe überschrieben. Die guten Früchte sind Zeichen des neuen Lebens, das wir durch Jesus geschenkt bekommen haben. Und für diese guten Früchte als Zeichen des neuen Lebens gilt zweierlei. Sie sind ein Indiz dafür, dass wir lebendig sind, dass wir eine lebendige Verbindung zu Christus haben. Aber es gilt auch zum einen dieses geistliche Leben, das der Heilige Geist uns überhaupt erst schenkt und die Früchte, die er wachsen lässt, die können wir nicht selber produzieren. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel aber auch, es ist aber auch eure Verantwortung, im Heiligen Geist zu bleiben. Jesus sagt es anders, er sagt, bleibt in mir, dann bringt ihr gute Frucht. Es ist unsere Verantwortung, uns an ihn zu halten, unser Leben in diesem Sinne geistlich zu führen. Genau diese beiden Aspekte sind zusammengefasst im Galater 5, Vers 25, der auf diese Aufzählung der Früchte folgt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann lasst uns auch dem Geist folgen. Es geht im Glauben immer nur in Bezug dieser beiden Aspekte zueinander. Keiner von beiden steht allein. Also ohne Aufforderung in dem zweiten Satz, dass wir auch dem Geist folgen, dass wir uns daran beteiligen, dann wäre ja das, die guten Früchte uns wachsen, das wäre ja irgendwie magisch, ohne unser Zutun. Dann wären wir ja gar nicht frei. Das wäre unheimlich. Ich würde mich entmündigt fühlen, wenn ich sozusagen geduldig wäre, ohne dass ich mich daran beteiligt habe. Aber eben ohne den Zuspruch, dass wir längst aus dem Heiligen Geist leben, ohne dass Gott das eigentlich in uns hineinlegt, wäre es eine erdrückende Gesetzlichkeit, die ich erfüllen muss. Und wir hätten es so einfach, uns gegenseitig aufzuweisen, wie ungeistlich wir sind. Ich könnte dir sagen, du bist doch ungeistlich, weil du bist doch an der und der Stelle ungeduldig oder nicht freundlich, nicht liebevoll. Wenn wir das auseinanderreißen, dass wir schon aus dem Geist heraus leben und nur deshalb das Gute, die gute Frucht in uns wachsen kann und die Aufforderung, selbst dafür etwas zu tun, ja doch jetzt auch in dieser geistlichen Frucht zu leben, dann geht alles schief. Gott sei Dank ist dabei unser Glaubensleben verwoben in diesen beiden Sätzen. Was Gott an uns tut, das soll immer unter der Beteiligung von uns selbst geschehen. Und umgekehrt gilt aber, ohne ihn können wir nichts tun. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Klaus Burkhardt zu Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht das tun, was ich euch sage, was ich zu euch geredet habe. Nicht das tun, wozu ihr beauftragt seid. Nicht die Früchte hervorbringen, die wachsen sollen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an dieses Bild, mir ist das bleibend in Erinnerung geblieben, wenn wir einen solchen Gott haben, ohne den wir nichts tun können, dann ist das so ähnlich, als wenn der sich zu uns ins Auto bei der Fahrt zum Kunden auf den Beifahrersitz setzt. So der Chef des Unternehmens, der uns auf jeder Kundenfahrt begleitet. Und im Gespräch mit Klaus Burkhardt habe ich diesen Gedanken weitergesponnen. Denn ich finde, das tolle Versprechen daran, dass Jesus bei uns ist, jederzeit, und dass wir ohne ihn nichts tun können, das ist tatsächlich keine Drohung. So, der Chef sitzt immer neben dir, guckt dir auf die Finger, über die Schultern, kontrolliert dich. Oder ein genervter Fahrlehrer. Vergleiche mit Anwesenden sind völlig ausgeschlossen. Sondern Jesus sagt es ausdrücklich. Für mich bist du gar nicht mehr der Angestellte. Und ich bin gar nicht dein Chef, sondern wir sind Freunde. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid Freunde. Um des Wortes Gottes willen, das ich zu euch geredet habe. Jesus sitzt als geduldiger Freund auf unserem Beifahrersitz und lässt uns von ihm Geduld lernen. Er ist unser Mentor, unser Freund, der mit uns Geduld hat und der uns Geduld lernt. Mit dieser Zuversicht gehe ich vertrauensvoll, vielleicht auch geduldig, in die nächste Woche und die nächste herausfordernde Wartezeit. Amen.